Hallo und herzlich willkommen zum Film Junkies Podcast, dem Podcast von filmjunkies.de. wir sprechen wieder über einen aktuellen Kinofilm, diesmal über The Expendables 3, dem neuen Film mit Sylvester Stallone und ganz vielen alten Action-Recken.
Ja.
Mit mir im Podcast-Studio ist heute der
Felix, hallo, schönen guten Tag.
Und ich bin Adam, euer Film-Junkies-Moderator. Ja, wie schon angedeutet, sprechen wir heute über The Expendables, den dritten Teil des alte Männer beweisen, dass sie es noch drauf haben.
Mit jungen Franchise. Leuten kommen dazu, die es nicht drauf haben.
Ja, und wir dachten uns, darüber sprechen wir mal ganz kurz.
Ja.
In, weiß ich nicht, einigen Minuten Lauflänge. Vielleicht jetzt nicht so 2 Stunden wie bei Game of Thrones, aber halbe Stündchen, dreiviertel Stündchen vielleicht. Irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, es ist der dritte Teil und diesmal hat ein neuer Regisseur das Ruder in der Hand.
Mhm.
Und es ist Patrick Hughes. Das ist ein relativ unbekannter Regisseur, der demnächst das US-Remake zu The Raid, dem Action-Kracher aus Indonesien,
inszenieren wird. Ein Remake, das, glaube ich, nicht braucht, wo aber Hollywood anscheinend anderer Meinung
ist. Und auf das ich nach diesem Film, Spoiler, gar keine Lust habe.
Ja, man hatte schon vorher keine Lust auf dieses Remake und jetzt erst recht nicht. Das muss man leider ganz ehrlich und offen so sagen. Patrick Hughes hat wirklich bis jetzt noch nicht viel große Sachen gemacht. Das ist, glaube ich, wirklich sein erster größerer, richtiger Film. Davor ein paar kleinere Sachen. Und ich möchte auch jetzt schon mal vorwegnehmen, dass ich mit seiner Art und Weise, wie er Regie geführt hat, nicht ganz zufrieden gewesen bin.
Ja, nee, das war nicht so berauschend, muss man sagen. um kurz den Inhalt von The Expendables vielleicht zu erläutern, so spoilerfrei wie möglich, einfach so, was halt auch so bekannt ist, ist unsere Gruppe von Renegaten, bestehend aus Schauspielern wie Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, Cruise, Terry Cruise heißt er, glaube ich.
Terry Cruise.
Terry Cruise. Terry Cruise.
Terry Cruise.
Der Bizarro-Bruder von Terry Cruise. Die versuchen mal wieder jemanden zu befreien.
Ja.
Wie schon im zweiten Teil, da haben sie auch direkt am Anfang jemanden befreit.
Richtig.
Und diesmal befreien sie einen alten Kumpel von sich, nämlich
Doc.
Den von Wesley Snipes gespielten Doc.
Ein Messerexperte und anscheinend war er mal Sanitäter, sonst hätte er diesen Spitznamen nicht.
Ganz genau. Und das muss natürlich mit reichlich Explosionen daherkommen und wenig subtil und überhaupt mit Knarren und bum bum bum. Und sie befreien ihn und es gelingt natürlich, weil sie sind die Expendables. Warum hätte man auch keinen Film, wenn die nach 5 Minuten schon irgendwie versagen würden? Kurz darauf stellt sich aber heraus, dass dieser alte Freund nicht der einzige alte Bekannte ist, der wieder auf der Bildfläche auftaucht, sondern Stone Banks!
Vollkommen richtig. Es kommt ein, der Bösewicht dieses Films macht einen großen Auftritt und zwar wird er gespielt von niemand anderen als Mel Gibson und hat den wundervollen Namen Stonebanks. Sein Vorname ist mir gar nicht mehr bekannt.
Ich glaube, der hat keinen Vornamen, ist ja auch egal.
Der selbst einmal zu den Expendables gehört
ist. Er ist quasi ein Mitbegründer der Expendables.
Richtig. Und jetzt aber ein ganz fieser Zeitgenosse ist. Und
Waffenhändler.
Alles. Also ne, komplett jeden Warlord in Afrika versorgt er anscheinend. Und mit dem hat halt auch unser Anführer der Expendables, Barney Ross, noch ein Hühnchen zu rupfen.
Ja. Weil die Expendables haben irgendwann mal den Auftrag bekommen, als ihm die Macht zu Kopf gestiegen ist, dass sie ihn aus dem Verkehr ziehen sollten. Und Barney dachte halt tatsächlich auch, dass es ihm das gelungen ist. Aber wie sich nun herausstellt, ist ihm das nicht gelungen. Und der möchte jetzt die Expendables alle einen Kopf kürzer machen.
Richtig, weil auch irgendwie, das wird glaube ich im Nebensatz erwähnt, bei dieser Aktion, als die Stonebanks zur Strecke bringen wollten, noch 2, 3 andere Expendables draufgegangen sind und deswegen ist es unverzeihlich. Und
was nennen sie sich denn auch Expendables, wenn sie nicht Expendable sind?
Ey? Ja, wirklich. und so muss halt, sagt halt Barney dem Stonebanks den Kampf an. Dafür, wollen wir schon so weit gehen jetzt, dass er was passiert? Oder bleiben wir erstmal dabei? Der Kampf wurde angesagt.
Der Kampf wurde angesagt. Sagen wir das erstmal.
Genau.
Ja.
Fangen wir mal wieder mit dem Blick zurück an. Das Franchise ging ja, glaube ich, 2010 los mit dem ersten Teil. Der kam noch im knackigen Rated A ab 18er ins Kino teilweise. Es gab auch eine relativ unerträgliche ab 16er Version auf DVD.
Die habe ich auch tatsächlich sehen müssen.
Und ich möchte ganz ehrlich zugeben, ich habe die mit einem Kumpel mir angesehen, damals im Kino, sogar ab 18er Version wirklich. Und wir hatten unseren Spaß. Das war eindeutig überzeichnet und sicherlich so sinnfrei, wie es sein wollte. Doch wir fühlten uns einigermaßen gut unterhalten. Aus irgendeinem Grund sind wir dann auch in den zweiten Teil gegangen. Ich wäre mit demselben Kumpel. Der auch in gewisser Weise unterhaltsam war. Man hatte sich ein bisschen auf diese Formula, also diese Formel sozusagen, dieser Filme eingestellt. Es wurde teilweise, also es wurde ein bisschen unerträglich an manchen Stellen, was die Geschichten angeht, weil die waren eigentlich immer dieselben. Aber von den Figuren wurde zumindest im zweiten Teil noch ein bisschen cooler, möchte ich meinen.
In meiner Version des ersten Teils verschwindet Stone Cold einfach, ohne dass irgendwas, ohne irgendeinen wichtigen Grund, der ist einfach nicht mehr da.
Ich glaube, in der Rated R ist es so, dass er irgendwie verbrennt oder sowas. Ne?
Ja, gut,
das ist halt
danke.
In der ab 16er ist es halt einfach mal komplett rausgelassen.
Ja. Im ersten Teil ist Eric Roberts der Schurke und Stone Cold ist so sein Handlanger, also der Wrestler Stone Cold Steve Austin. Im zweiten Teil ist Jean-Claude Van Damme ein grandioser Schurke, der auch zufälligerweise Villain heißt.
Jean Villain.
Und ich muss sagen, ich finde ja den zweiten Teil wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe ihn damals auch sehr hoch bewertet, muss ich sagen, aber auch im Kontext natürlich dieser Erwartungshaltung an die Reihe einfach, was man da so denkt, was da möglich wäre. Das ist einfach stupider Spaß, wo man hingeht, irgendwie seine Limo trinkt oder sein Bierchen trinkt und sich irgendwie beäumelt. Ich habe den zweiten auch mit einem Kumpel gesehen und wir hatten einfach unseren Spaß. Jean-Claude Van Damme ist ein super überzeichneter Schurke. Der Kampf mit Sylvester Stallone ist fantastisch. Die Gastauftritte im zweiten Teil haben funktioniert. Wir hatten Cameos von Arnold Schwarzenegger, ein ausgebautes Cameo von dem.
Bruce Willis kam nochmal ganz kurz vorbei.
Bruce Willis.
Da noch. Zumindest.
War da nicht das Arschloch, für das man ihn vielleicht heute hält, obwohl er es vielleicht doch schon war, aber so seine Figur war okay. Chuck Norris hatte einen grandiosen Gastauftritt, durfte einen Chuck Norris-Witz reißen. Der Lone Wolf ist da und hilft denen.
Die einen Mann-Armee.
Jet Li hatte irgendwie einen ganz abstrusen Auftritt, der ist irgendwie auch nur 2 Minuten im Film zu sehen maximal. Es gibt eine Frau, die Jet Li ersetzt. Wir haben Liam Hemsworth als Nachwuchs.
Der eigentlich auch gut funktioniert hat in seiner Rolle, möchte ich mal meinen.
Auch wenn seine Screamtime jetzt begrenzt war.
Aber es hat gut funktioniert, dass er dann sozusagen relativ früh das Zeitliche gesegnet hat. Sorry, dass wir jetzt den zweiten Teil spoilern. aber das hatte halt irgendwie ein bisschen was von Konsequenz in gewisser Art und Weise.
Auf jeden Fall. Und auch Motivation für die Experimente.
Richtig.
Sylvester Stallone ist immer so der Fokuspunkt dieser Filmreihe. Man könnte fast schon sagen, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, er ist vielleicht zu sehr der Fokuspunkt im dritten Teil. Da hätte man vielleicht den ein oder anderen Rand-Expendable ein bisschen ausbauen können.
Jason wie zum Beispiel.
Jason Statham oder Dolph Lundgren als Gunner, der irgendwie viel zu kurz kommt in der ganzen Reihe. Also ich meine, im zweiten Teil hatte er diesen komischen Moment, wo er irgendwie so getan hat, als wäre er der super Schlauste, als er diese Wand aufspringen wollte.
Er hatte auch so, im ersten Teil war er so ein bisschen Halbwillen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ne? Da war er so ein bisschen Außenseiter-Expendable und war ein bisschen böse angelegt.
Ja. Ich meine, der Plot des zweiten Teils gewinnt jetzt auch nie einen Literatur-Nobelpreis oder sowas.
Also wen,
Jean-Claude Van Damme wollte ganz viel Plutonium haben. Irgendwie mit 5000 Kilo hätte er schon das Weltgleichgewicht umkrempeln können. Das hätte er auch mit ganz wenig Plutonium machen können.
Aber Jean Villon.
Darüber blicken wir mal hinweg. Es ist halt wirklich, also ich meine, wirklich gehirnloser Spaß, muss man schon sagen. Der zweite Teil war wenigstens aber handwerklich in Ordnung gemacht.
Jetzt können wir nämlich langsam mal nachdem wir kurz uns erinnert haben, an den ersten und zweiten Teil wirklich übergehen, zum dritten. Und was da nicht dran stimmt. Also ich glaube, wir teilen die Meinung, dass dieser Film nicht besonders gut ist.
Der ist nicht besonders gut. Also ich meine, wir haben viel gelacht während des Films, aber wir haben nicht gelacht, weil der Film witzig ist. Und wir haben nicht gelacht über die Witze, die der Film versucht zu machen.
Ja, er ist eher, wenn der Film versucht, lustig zu sein, ist er eher unangenehm, peinlich und unwitzig. Und wenn der Film wiederum versucht, sehr ernst zu sein und ein bisschen Atmosphäre aufzubauen, wird er eher lächerlich und lachhaft.
Ja.
Also das ist genau diese beiden Richtungen. Und das ist halt ein großes Problem.
Und der erste exorbitante Punkt, den man da nennen muss, ist, das Budget muss gnadenlos zusammengestrichen worden sein.
Ja.
Also er sieht einfach grenzenlos billig aus. Er sieht billig aus von den Computereffekten her. Er sieht billig aus, was so... Also ich meine, die Expendables fliegen ja gerne in Hubschraubern oder in Flugzeugen herum. Und es gibt so eine Szene, die sieht aus wie ein Modellflugzeug oder so.
Was ein bisschen, was aufgenommen wurde sozusagen. Das ist ein kleines Tanz.
Die Greenscreen-Aufnahmen sehen schrecklich aus teilweise. Die Flugsequenzen sehen unter aller Kanone aus. Also Felix hat, glaube ich, ungefähr 50 Mal neben mir gesagt, boah, sieht das schlecht aus. Boah, sieht das schlecht aus. Ja, es weil es einfach so augenscheinlich schlecht ist. Also ich meine, es geht einfach nicht. Das sieht aus wie so ein Direct-to-DVD-Teil der Expendables.
Und da haben wir ja schon eigentlich dann ein bisschen gewitzelt, dass es wahrscheinlich bei dem Film gar nicht dass der an Qualität, in Anführungsstrichen, gewinnt, wenn man ihn halt nicht im Kino sieht, weil im Kino halt diese visuellen Schwächen noch wesentlich offensichtlicher sind. Wenn ich das auf einem kleinen Bildschirm sehe, kann man das vielleicht noch ein bisschen als Charme, als Trash-Charme ausmachen. Mhm. Aber auf der Kinoleinwand kamen wirklich diese eklatanten Schwächen, dass du halt teilweise den Greenscreen förmlich hättest einreißen können, mit der Hand berühren können. Der war halt direkt vor dir und es war halt, hat sich so abgezeichnet. Das war halt wirklich ein bisschen störend, ein bisschen dolle störend.
Er ist halt, glaube ich, in relativ rascher Folge gedreht worden und auch ein bisschen in so Osteuropa und sowas.
Ne? Bulgarien war, glaube ich, Hauptdrehland.
Es gab im Vorfeld natürlich auch das Überwürfnis zwischen Bruce Willis und Sylvester Stallone, ja, um eine Budgetfrage, ob er mitmacht. Ich glaube, er sollte für 4 Tage $1 Million bekommen und Tom Cruise, schön wär's. Bruce Willis wollte mehr. Und dann wurde er halt gnadenlos durch Harrison Ford ersetzt. Ja.
Und da muss man dem Film halt vielleicht ganz kurz mal so ein bisschen Kredit oder Respekt, Tribut zollen, wie auch immer. Sie gehen teilweise schon sehr self-aware, wie man so schön sagt, mit diesen Sachen um.
Also das erste Drittel ist besser als die letzten 2 Drittel.
Genau, also am Anfang werden so viele kleine Witze eingebaut, die auch gerade sehr oft auf Bruce Willis abzielen.
Ja. He's not in the picture anymore.
Genau, richtig, ja. Auf einmal fehlt die Figur Church. Was ist mit Church passiert? Und Arnold Schwarzenegger macht natürlich in seiner besten Art und Weise, he's not in the picture anymore. Ja. Oder halt auch zum Beispiel Wesley Snipes, der ja, wie wir alle wissen, für längere Zeit im Gefängnis saß, wegen Steuerhinterziehung. Und hier ja am Anfang aus einem Gefängnis, beziehungsweise aus einem Gefängniszug befreit wird. Ja. Und gefragt wird von den anderen Expendables, warum er denn einsaß. Und er sagt halt, Tax Evasion. Ja? Was doch relativ charmant ist in dem Moment. Diesen kleinen Witz muss man ihn lassen. Vielleicht auch teilweise die Anspielungen der einzelnen Action-Ikonen. Wenn zum Beispiel ein Arnold Schwarzenegger seinen markantesten Spruch aus Predator von sich gibt. Mhm. Was vielleicht beim zweiten Mal, wo er es macht, ein bisschen zu viel des Guten ist.
Ja, absolut.
Aber zumindest zeigt, dass sie sich durchaus dessen bewusst sind, dass sie hier viel Quatsch abliefern und ein bisschen Service halt liefern für die Fans.
Aber halt auch diese One-Liner, diese Catchphrases, diese Sprüche aus anderen Filmen haben im zweiten Teil deutlich besser funktioniert
als hier. Ja, das stimmt.
Der versucht, den Humor in dem Film irgendwie rüberzubringen, scheitert ebenfalls ganz, ganz, ganz arg und kläglich. Das wird exemplarisch dadurch bewiesen an der Figur von Antonio Banderas.
Ja.
Der einen Typen spielt, der ist einfach verzweifelt und möchte zur Gruppe gehören, egal wie, er möchte aushelfen und ist halt eine Labertasche, die irgendwie nur labert und auch auf Mission irgendwie nicht die Klappe halten kann. Er ist einfach verzweifelt, möchte dabei sein. Und das Material, was ihm in den Mund gelegt wird, Das ist bodenlos.
Man merkt halt, wer dieses Drehbuch mitgeschrieben hat. Und das ist halt auch niemand anderes als Sylvester Stallone selbst. Und was halt diese Figur des Galgo, wie er heißt, oder wie auch liebevoll Gogo genannt wird von den anderen Expendables, ist halt wahnsinnig Comic-Reliefig, aber halt nicht witzig. Mhm. Man fühlt sich eher wahnsinnig gestört von dieser Figur, weil sie halt nicht aufhört zu reden. Das wird sicherlich einige Leuten wird es Spaß machen, die darüber lachen, dass diese Figur so überzeichnet ist. Aber als normaler Kinogänger, so wie ich mich sehe, war das doch teilweise mehr störend als alles andere.
Es sprengt halt auch komplett jegliche Grenzen. Also ich meine, manche Filmemacher merken ja dann, bis wohin man sowas ausreizen kann. Ja. Aber die machen einfach gnadenlos weiter bis...
Bis zu einer Stelle, wo bewusst anscheinend eine Lachpause eingebaut wird.
Das ist die schlimmste Szene in dem Film.
Und niemand lacht in diesem Moment. Die geht gefühlt 30 Sekunden lang, wo einfach diese Figur von Antonio Banderas still dasteht und in seinem komischen Gesichtsausdruck Richtung Kamera blickt. Und anscheinend der Gedanke vorherrscht, ja, jetzt lassen wir den Zuschauern kurz Zeit, sich zu sammeln und auszulachen.
Ja, als wäre man irgendwie in so einer Multicamera-Sitcom, in Two and a Half Men oder sonst irgendwas. Sprechen wir noch über die anderen Neuzugänge. Ja. Wesley Snipes wird auch ein bisschen verschenkt, finde ich. Also ich meine, er wird groß eingeführt, aber am Ende macht er jetzt auch nichts unbedingt, was ihn irgendwie einzigartig macht oder sonst irgendwie berechtigt, irgendwie so cool zu sein.
Es wird halt angefangen, es fängt damit an, es ist so ein bisschen so ein Zweikampf zwischen ihm und Lee Christmas, ja, gespielt von Jason Statham, wird halt angedeutet, weil beide halt Messerexperten sind. Das verliert sich aber so oder so und spielt dann keine größere Rolle am Ende. Ja. Vor allem, weil sowieso nach der Hälfte des Films so ein kleiner, oder nach dem ersten Drittel, weiß ich gar nicht ungefähr, wie das war, so ein kleiner Cut ist, was das Team der Expendables angeht. Ja. Ich weiß nicht, ob wir ein bisschen ins Spoiler-Gebiet gehen wollen, gleich. Und dann können wir darauf nochmal eingehen. Noch.
Harrison Ford ersetzt halt Bruce Willis, das haben wir schon gesagt. Mhm. Harrison Ford hat, glaube ich, auch, der hat wahrscheinlich tatsächlich einen Tag gedreht, um alle seine Szenen abzudrehen.
Ja, die Szenen, die er hatte, das muss gereicht haben für einen Tag.
Letzte namenswerte Figur oder ja, namhafte Figur, Kelsey Grammer.
Mhm. Als Bonaparte.
Bonaparte, ja. Und über seine Figur sprechen wir gleich noch in dem Spoiler-Teil, aber er ist halt auch so ein alter Bekannter von Sylvester Stallone.
Ja.
Kelsey Grammer hat eine bessere Rolle als in Transformers 4, muss man vielleicht sagen.
Können sie vielleicht hinkommen, ja.
Da hätte man auch irgendwen anders besetzen können.
Denke auch, ja. Der war wahrscheinlich gerade in Bulgarien, hat Urlaub gemacht und sagt, ey, Kelsey, komm mal kurz vorbei hier am Set, wir drehen gerade Expendables 3.
Eine Sache wollte ich gerade noch sagen,
Noch jemand Bekanntes?
Mel Gibson auf jeden Fall ist noch dabei.
Ja, den hat man erwähnt.
Ist jetzt nicht so überzeugend wie zum Beispiel ein Jean-Claude Van Damme.
Ich fand, aber wie gesagt, Mel Gibson noch von denen, die geschauspielt haben,
ja,
noch am besten, weil man merkte halt...
In dem Teil meinst du jetzt oder in der Reihe?
Nee, in dem Teil. Okay. Also in dem Teil ist er so ein kleiner Lichtblick,
ja,
weil er halt doch ein bisschen diese überzeichnete Bösewichtsfigur für sich wahrnimmt und die doch lebt in gewisser Art und Weise und das gefällt. Ich meine, ihn dann in späteren Kampfsequenzen zu sehen, ist so ein bisschen schwierig. Aber ich finde, vorher hatte schon ein, zwei Stellen, Monologe, Dialoge, wo er mir ganz gut gefallen hat. Wo man ihn angemerkt hat, dass er Spaß an der Rolle hatte zumindest.
Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist auf jeden Fall, nee, der Film ist jetzt, wie du schon bei der Zusammenfassung der Reihe gesagt hast, nicht mehr Rated R, sondern PG-13, was quasi der Unterschied ist zwischen FSK 18 und FSK 16 und man merkt es ganz eindeutig.
FSK 12 meinst du?
FSK 12 sogar?
13 ist doch 12, oder?
Ich weiß nicht unbedingt.
Der kommt aber in Deutschland ab 12 sogar raus.
Tatsächlich?
Ja. Dafür hat er extra gekämpft, glaube ich, Stallone, um halt noch größere Besucherzahlen zu holen. Er ist nicht mehr ab 16 geratet in Deutschland.
Okay.
Und das sieht man dem Film auch an, wenn man das weiß. Ja. Weil es gibt eigentlich, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, keine explizite Gewalt. Es wird angedeutet, aber Blut du hast halt...
Keins.
Nein. Und hast du überhaupt ein Schimpfwort? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, die dürfen eins benutzen.
Eins dürfen sie ja nur benutzen. Mhm. Ich habe das auch nicht mitbekommen. Also es ist...
Das Problem dabei ist halt, dass der ganze Drehstil umgeändert werden muss. Die Kamera ist in den Action-Sequenzen immer viel zu nah dran.
Mhm.
Und es wirkt alles so, wie soll man es nennen, es ist unübersichtlich, weil man hektisch. Und man möchte auch kaschieren, dass die Personen, die da alle mitspielen, jenseits der 50 sind.
Oder man benutzt halt ein Stunt-Double, was man teilweise auch sehen kann.
Ja, absolut, ja. So wie bei Spaceballs irgendwie.
Richtig, genau.
In der Richtung. Also entweder Wesley
Snipes. Aber nicht Snipes, so lustig wie bei Spaceballs. Ja.
Entweder Wesley Snipes oder Antonio Banderas oder vielleicht sogar beide machen an einer Stelle so parkour-eske Übungen.
Ja.
Und da siehst du richtig, dass es ein 20 Kilo leichterer Stuntman ist, der da diese Übungen macht.
Wirklich.
Also das ist nicht so gut gelungen. Und dazu kommt halt auch, der Humor funktioniert nicht und CGI ist eine Katastrophe. Deswegen der Ersteindruck und überhaupt der Gesamteindruck des Films ist leider relativ negativ.
Ja. Ja.
Vielleicht sollten wir dann jetzt den Übergang einleiten zum Spoiler-Teil.
Können wir gerne machen.
Expendables. Wiu. Spoiler. ich möchte da direkt mal...
Ich bin gespannt.
Warte. Also, es ist so, Stone Banks ist halt ein bekannter Expendable.
Ja.
Und der wird halt in dem Film als so gefährlich dargestellt, dass man ihm sich nicht stellen muss. Und deswegen beschließt Barney, dass er die Expendables auflöst und macht sich auf die Suche nach einem neuen Team. Und dieses neue Team besteht aus jungen Leuten, die irgendwie so... Die
hungrig krasse Missionen und
selbstmörderisch unterwegs sind und ein bisschen lebensmüde sind. Dem schließt sich ja aber meine lieblingsabstruse Szene dieses ganzen Films an. Es gibt nämlich eine Montage.
Boah, da läuft mir kalt den Rücken runter. Ich habe nur darauf gewartet, dass du es sagst.
Die zeigt, was die restlichen Expendables machen, während sich Barney ein neues Team sucht. Und ich weiß nicht.
Adam bricht gerade zusammen, es tut mir leid.
Wirklich beabsichtigt ist oder nicht, aber es ist eine der witzigsten Szenen im ganzen Film, weil die so traurig auf die Shooting Range gehen und die ganze Zeit in ihren komischen Expendables-Klamotten.
Sie können sie nicht einsetzen. Sie sind wirklich expendable geworden.
Und es wirkt so wie so eine 50-60-jährige Boyband, die da irgendwie so zusammen abhängt, mit ihren Waffen bewaffnet und irgendwie so traurig ist und schmollt. Ja. Sad Expendables, sad.
Ja, aber diese Montage schließt sich ja auch eine weitere Montage an, die mich auch so wahnsinnig aufgeregt hat. Ja. Und zwar ist es die dieser Neurekrutierung, dieser neuen Mitglieder, wo halt Kelsey Grammers Figur des Bonaparte zum ersten Mal zum Tragen kommt. Er ist nämlich so eine Art Talentscout, was vielversprechende Söldner angeht. Ja. Und Sylvester Stallone, beziehungsweise Barney, schmeißt sich in seinen fesselsten Fummel und reißt halt...
Die Klamotten sind auch so toll in dem Film.
Die sind wirklich fantastisch. Reißt halt mit Bonaparte um die Welt. Unter anderem sind sie in Mexiko, New York, dann irgendwelche komischen Bergen in Amerika. Und suchen sozusagen Frischfleisch für die Expendables. Wo halt dann diese neuen Figuren eingeführt werden.
Und die können dir nicht egaler sein.
Ja, die sind wahnsinnig, also irgendwelche Abziehbildchen, die überhaupt keine Rolle spielen, die gefühlt, mit denen du auch überhaupt keine Verbindung aufbaust. Angeführt von Kellen Lutz, den vielleicht einige aus dem Asylum-Hercules-Film kennen und aus Twilight. Dann ist noch eine Dame dabei, was man ja vielleicht erstmal löblich erwähnen könnte, weil es halt ein bisschen auch fernab von testosteronisch-schwängerten Kerlen auch mal ein bisschen Frauenpower in diesem Film gibt. Und zwar ist es die MMA-Kämpferin sogar, ne?
Strongest Woman in the World.
Strongest Woman in the World. Wie war ihr Name? Ronda Rousey.
Und das ist die schlechteste Schauspielerin im gesamten Film.
Das ist ein Riesenproblem. Also sie kriegt am Ende, das muss ich auch zugeben, kriegt sie einen ganz netten Close Combat. Zusammen mit Antonio Banderas, wo sie sich halt ein bisschen auszeichnen kann, aber da kommt wieder das Problem hinzu, dass halt Patrick Hughes Kameraführung zu dicht ist und zu hektisch. Aber zuvor hat sie halt so ein paar kleine Momente, wo sie schauspielern darf.
Und charmant wirken soll.
Ja, aber es geht halt ziemlich in die Hose, weil sie halt wenig Charisma und wenig Leinwandpräsenz hat.
Ihr Talent ist auf jeden Fall im MMA und nicht im Schauspiel.
Ja, genau. Dann gibt es noch irgendwie so einen lateinamerikanischen angehauchten Typen, dessen Name, ich weiß gar nicht.
Victor Ortiz spielt auch mit, der ist, glaube ich, auch ein MMA-Kämpfer oder Boxer. Der spielt Mars, der ist auch...
Und dann war noch Glenn Powell, der einen super coolen Hacker spielt, der sehr witzig eingeführt wird. Und zwar soll er ein sehr talentierter Hacker sein, kann ganz viel mit Computern umgehen. Und Barney und Bonaparte treffen ihn halt, wie er gerade am Klettern ist, wie er einen Berg erklimmt. Keine Ahnung, was er da gehackt hat gerade in dem Moment. Auf jeden Fall springt er dann von diesem Berg ab mit einem Fallschirm. Und seitdem, also ab dem Punkt wissen dann Barney und Bonaparte, ist genau der richtige Typ.
Und der Fallschirm sieht auch so schlecht aus.
Ja, ist halt so. Ja, es läuft dann darauf hinaus, dass die alten Expendables sozusagen ein bisschen angefressen sind, dass sie halt nicht mehr mit Barney rumziehen dürfen. Sie haben dann nochmal so einen kleinen traurigen Auftritt im Hangar von Barney, wo er halt sein neues Team brieft, was gerade gleich abgeht. Da werden nochmal die Hoheitsgebiete abgesteckt. Ja, das neue Team ist natürlich willig und ist ready to go. Und das neue Team reist dann, wo ging's hin? Nach
Afghanistan?
Oh ja, ich habe im Netz gelesen irgendwas von Asmanistan.
Asmanistan.
Das ist ein fiktiver kleiner Ort, ein fiktives Land, wo sich Stonebanks hin zurückgezogen hat und wo er so eine Art Söldnerarmee führt, die irgendwie irgendwelchen Guerillatruppen aus diesem ganzen sowjetrussischen Bereich entspringt oder so. Also es ist ganz, ganz seltsam. Zuvor haben sie ja noch so einen kleinen Angriff auf ihn. In welchem Ort war das? Das ist irgendein Museum gewesen auf jeden Fall. Wo halt,
da guckt er sich Kunst an, die er kaufen möchte.
Genau, wo halt Stonebanks, der wird halt so ein bisschen exzentrisch eingeführt als Kunstliebhaber, der mal locker 3 Millionen für so ein billiges Bild ausgibt, aber er ist halt skrupellos und verkauft auch noch Waffen und hat da einen Deal am Laufen, wo halt die Expendables zum ersten Mal, also die neuen Expendables sozusagen, ihnen das Handwerk legen wollen, was ihnen auch gelingt, so viel sei verraten. Jedoch ist Stomach sich auf den Kopf gefallen und schafft es, das Blatt zu wenden, wodurch die neuen Expendables in seine Gefangenschaft geraten, nach Asmanistan geflogen werden und Barney muss sozusagen jetzt die ja rausboxen. Und wen holt er sich dafür zurück ins Boot?
Die alten Expendables.
Damit wird die Geschichte erzählt. Genau, Gunner ist wieder am Start. Toll Road, Jason Statham natürlich, Lee Christmas, Doc. Und
Terry Crews wurde vorher ein bisschen aufs Eis gelegt.
Richtig, ja. Da haben wir auch ein bisschen gemunkelt, beziehungsweise überlegt, woran es liegen könnte. Vielleicht irgendwelche Verpflichtungen.
Brooklyn Nine-Nine,
dass das sich überschnitten hat. Ja, und natürlich dann die Neuzugänge, wie zum Beispiel Harrison Ford. Jet Li darf auch nochmal für eine Minute lang ein Gewehr abfeuern.
Ja.
Hat nicht mal eine Nahkampfszene, sondern darf echt nur kurz ballern. Und Arnold Schwarzenegger darf halt als alter Schambolzen auch noch 3-4 One-Liner bringen.
Ja.
Ja. Ich möchte gerne noch was zu dem Finale sagen.
Ja.
Also das Finale in Asmanistan erinnerte mich so ein bisschen von dem Setting an so eine Art Tschernobyl-eske Umgebung. Mhm. So alte, verlassene Gebäude, sehr baufällig alles und war wie so ein altes Casino in so einem Hotelkomplex. Was ich ganz ehrlich zugegeben vom Setting her gar nicht so uncool finde.
Mhm.
Ne? Was dann da abläuft, ist halt, sagen wir mal, eher anstrengend und weniger cool.
Ja.
Es ist halt dieser gigantische Showdown, wo halt die jungen Expendables befreit werden sollen. Im Endeffekt finden sich sowohl die jungen als auch alten Expendables in diesem Gebäude eingefangen oder eingesperrt wieder, das halt überall vermint ist mit C4 von Stonebanks und seinen tollen asmanistanischen Söldnern. Und sie müssen halt irgendwie da raus.
Ja.
Also die Idee am Ende geht auf, Jung und Alt müssen zusammenarbeiten. Und das funktioniert irgendwie, auch wenn es nicht wirklich mitreißt. Das ist dann wirklich die Stelle in dem Film, wo es halt komplett freidreht, wo halt alles weggefeuert wird, was man wegfeuern kann.
Aber es ist halt so beliebig auch.
Ja, also ich meine, wahnsinnig beliebig.
Es ist irgendwie nichts, was man vorher nicht schon irgendwie gesehen hätte in der Reihe oder überhaupt so in so Actionfilmen. Es ist wenig mitreißend. Da wird dann wieder versucht, so mit One-Liner oder sonst irgendwas zu spielen, was wieder nicht aufgeht. Antonio Banderas ist jetzt auch inzwischen Teil der Crew und labert die ganze Zeit da mit. Sieht alles merkwürdig schlecht aus. Werden ein paar Panzer aufgefahren, ein paar Raketenwerfer, viele automatische Schusswaffen, Motorrad, diese Motorradszene.
Ja, die war wahnsinnig lächerlich.
Killen Lutz ist so, ist es Killen Lutz?
Ja, das ist ja gewesen, ja.
Der hat eine Motorradszene und da hat Felix schon in den ersten 10 Minuten gesagt, als er eingeführt wurde, ja, das wird später nochmal eine Rolle spielen. Natürlich spielt es nochmal eine Rolle.
Wir lernen sozusagen den Killen Lutz-Charakter in Mexico City kennen, wo er bei einem kleinen Gassenkampf auf den Sack kriegt und dann haut er halt ab durch die Gassen Mexikos mit Motorrad. Und schon, wer so ein bisschen halt eine Vorahnung hat für sowas, der weiß ganz genau, ja, natürlich, er ist halt ein talentierter Motorradfahrer, das muss nochmal wiederkommen und es war halt dann nicht Genugtuung, sondern eher endliche Enttäuschung, dass dann doch wirklich noch Motorrad am Ende vorkommt und er damit durchs Kriegsfeld fährt.
Und warum die ganze Zeit im Gebäude bleiben, obwohl der Timer läuft und obwohl gesagt wird, dass solange der Akku des Timers noch gut geht, sind sie sicher und dass sie da nicht die Flucht ergreifen, ist auch so total hanebüchen.
Ich meine, fängt ja schon damit an, dass sie halt in diesem Gebäude festsitzen und eigentlich daraus fliehen müssen, bevor das Ding hochgeht.
Ja.
Die Idee wäre eigentlich, nach unten sich durchzukämpfen.
Ja.
Aber es kämpft sich nach oben durch, erstmal, und dann kommt erst zwischendurch die Meldung, hey, Harrison Ford kommt mit seinem Helikopter und rettet euch. Oh, gut, dass wir schon nach oben gegangen sind, nicht erst nach unten. Ja, das ist im Endeffekt dann die große Lösung, dass halt die Harrison Ford-Figur, der CIA-Mann, mal ganz kurz 5 Grad sein lässt, seine CIA-Pflichten vom Bürojob vernachlässigt, sich hinter das Steuer von einem Helikopter
setzt. Und 10 Minuten nach Afghanistan kommt.
Nach Asmanistan fliegt und da mit seinem Raketenwerfern die ganze Söldnerarmee aufmischt.
Aber Barney bleibt natürlich auch noch Held, wie er ist, zurück und sucht den Kampf mit
So Banks!
Und dann gibt es halt auch wieder so einen Mann-gegen-Mann-Kampf zwischen Stonebanks und Barney.
Ja.
Und der ist halt auch nicht so super toll, weil er irgendwie auch so, er ist antiklimatisch, er ist relativ kurz, muss man sagen, wenn man es vergleicht mit dem Vorgeplänkel und diesem komischen Geschieße da in dieser Tschernobyl-esken Stadt.
Ja.
Und er kann halt auch nicht mit Van Damme, das hören wir jetzt vielleicht viel zu oft von meiner Seite aus, aber er kann nicht mit Van Damme gegen Barney, also Villain gegen Barney mithalten, der dann mit so einer super ridiculous, also so einer super lächerlichen Szene endet. Spoiler für Expendables 2, aber das ist ja jetzt schon klar. Stallone hackt ihm auch den Kopf ab,
ja.
den Villain. Ja.
Ja.
Und ich meine, Gibson als Schurke. Du findest ihn ganz gut, ich finde den so mittelprächtig.
Ja. Ja, aber ganz gut darf man jetzt nicht zu hoch bewerten. Man sieht halt irgendwie das Gesamtbild und versucht halt als, sagen wir mal, unvoreingenommener Kritiker versucht ein bisschen so ranzugehen, vielleicht was Gutes zu finden. Und da ist, glaube ich, bei mir Gibson noch am höchsten zu bewerten.
Mhm.
Neben, was ich wirklich sagen muss, wie gesagt, am Ende so ein bisschen dieser Close-Combat-Kampf mit dieser MMA-Braut, wie hieß sie nochmal, Ronda Rousey, der recht gefällig war, jedoch auch, wie gesagt, schon an diesen kleinen Dingen gekrankt hat, was die Kameraführung halt wahnsinnig schlampig teilweise gewesen, viel zu nah und viel zu hektisch und der Sache irgendwie nicht gerecht wurde. Sehr kaschierend auch alles. Ja.
Und anstatt irgendwie darauf hinzuarbeiten, dass hier der Expendable irgendwie noch einen geilen Moment bekommt im Finale, ist es halt nicht so. Ich weiß nicht, was jetzt Dolph Lundgren da genau gemacht hat, außer irgendwie so rumschießen. Und ich meine, die Expendables schießen auch nicht so irgendwie zielgerichtet, sondern sie zielen tatsächlich auch so super chaotisch einfach so.
Sie haben halt den Vorteil, dass ihre Gegner bewusst in die Kugeln springen. Ja. Also anders kann ich mir das nicht erklären.
Ach. Naja. Also unser Urteil, wie ihr vielleicht schon merkt, fällt nicht so positiv aus.
Ich würde jetzt auch wirklich weniger Geld dafür im Kino ausgeben. Man kann es, glaube ich, machen, wenn man eine lustige Runde hat.
Ja.
Wenn man dieses klassische Ding, ja, man geht, also ich mag nicht diesen Satz Hören ausschalten, man kann das Hören nicht ausschalten.
Mhm.
Aber man sollte die richtigen Erwartungen haben und vielleicht eine gute Begleitung oder mehrere Leute, die einen begleiten. Ein bisschen was Flüssiges. Bisschen was zu knabbern und dann kann man vielleicht auch gerade wegen den oft dümmlichen Sachen in dem Film Spaß haben.
Also ich meine, diese Boyband-Montage, die war schon richtig geil. Und es gibt halt, man lacht halt relativ viel unfreiwillig und weil es einfach wirklich abstrus ist und schlecht teilweise.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Budget Sylvester Stallone einsparen wollte, aber man merkt auf jeden Fall, dass da irgendwie was zusammengestrichen wurde. Vielleicht muss der Wesley Snipes mehr bezahlen, damit er seine Steuern bezahlen kann, wer weiß.
Yeah.
Oder die anderen Leute, die damit gespielt haben. Man hätte sich irgendwie, was weiß ich, der kam jetzt auch relativ fix hintereinander weg, wenn man mal vergleicht, wann der zweite rauskam. Ich glaube, der kam 2012 oder sogar letztes Jahr noch, ich weiß nicht genau. Aber relativ kurz hintereinander. Und da hätte man einfach sich vielleicht noch 2-3 Monate Zeit lassen können.
Ja.
Man hätte überlegen können, ob es ein Fehler war oder eben nicht, PG-13 zu machen statt Rated R. Das Ding ist halt, aus wirtschaftlicher Sicht ergibt es schon Sinn, dass man auf PG-13 zu gehen versucht, weil du einfach die Teenager dann ins Kino reinbekommst, die du sonst ausschließt als zahlende Kunden. Deswegen wird man es wahrscheinlich gemacht haben. Da geht dann natürlich auch so ein bisschen der Wumms des Films verloren.
Richtig, das wollte ich, schön, dass du es nochmal ansprichst, das wollte ich auch nochmal sagen, weil das hat mich halt daran auch gestört. Ich bin jetzt nicht jemand, der unbedingt exzessive Gewalt immer sehen muss und abgetrennte Gliedmaßen, was man ja in der Rated-R-Fassung vom ersten Teil teilweise hatte.
Im zweiten auch,
ja. Ja, und ich meine bloß, dass hier der Film halt weniger gut funktioniert, weil er halt weniger Sachen zeigt, die halt wirklich, also dieser Wumms, wie du es gesagt hast, geht halt komplett verloren. Und somit hast du halt wenig Einschlag. Also du fühlst dich nicht wirklich mitgerissen und es wirkt alles wahnsinnig zahm und lahm. Und das ist halt ein bisschen schade, weil man weiß schon, ja, ich meine, mit den richtigen Schnitten, mit den richtigen Ergänzungen könnte gerade die Action hier wesentlich besser funktionieren. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, bei so einem Film auf eine DVD- bzw. Blu-ray-Fassung zu warten, die vielleicht dann sogar eine höhere FSK anbietet. Ich weiß es nicht, ob sowas geplant ist.
Auf jeden Fall. Also wirtschaftlich, vielleicht ist es auch der wirtschaftlich sinnigere Plan, muss man ja auch sagen. Also ich meine, wenn sie jetzt einfach mal hoffen, dass sie ein bisschen mehr Geld durch die Kinoauswertung einspielen und dann einfach doppelt abkassieren, indem sie erstmal die normale DVD rausbringen und dann die R-Rated-Fassung, vielleicht geht das ja auf. Also, und ich denke auch, die Expendables-Reihe geht wahnsinnig gut im Heimkino oder auf Video on Demand oder sonst irgendwas. Aber es ist halt ein bisschen schade, weil es wirklich teilweise grotesk billig aussieht und es einfach nicht so, es sieht nicht gut aus. Punkt, es sieht nicht gut aus teilweise. Und es macht auch nicht so viel Spaß wie die anderen Filme. Also ich meine, ich kann euch empfehlen, ihr könnt Everything Wrong with the Expendables 2 euch mal anschauen bei YouTube. Da seht ihr dann irgendwie auf 17 Minuten alle Filmfehler, die die Macher von diesen Videos herausgefunden haben. Könnt ihr euch da anschauen. Und es sind auch viele und die haben auch teilweise recht, natürlich. Weil, es sind halt Logiklöcher noch und nöcher, aber man kann halt die Expendables-Filme, zumindest die ersten beiden, in gewisser Art und Weise genießen. Und hier ist es mir beim dritten reichlich schwer gemacht worden durch diese ganzen Krankheiten, die der hat.
Ja. Ja, da möchte ich eigentlich gar nichts mehr dazu hinzufügen. Wir haben, glaube ich, lang genug jetzt über diesen Film geredet. Wir waren beide nicht so begeistert, hatten es aber auch ein bisschen erwartet.
Ja. Feedback. Wie hat euch Expendables 3 gefallen? Könnt ihr jetzt natürlich hinterlassen in den Kommentaren zum Artikel, zum Video auf YouTube, an podcast@serienjunkies.de.
Alles, wir haben alles.
Ihr könnt uns auf iTunes bewerten, ihr könnt uns einen Daumen hoch geben.
Ihr könnt euch als Expendable bei uns bewerben.
Falls ihr ein Seltener seid und in unsere Kartei aufgenommen werden wollt.
Und mal so exotische Orte wie Asmanistan sehen möchtet.
Seid ihr ein abgeheifteter Boyband-Member und
könnt ihr Motorrad fahren? Dann seid ihr schon so gut wie drin.
Könntet ihr es mit Mel Gibson aufnehmen oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Jedenfalls findet man uns auch auf Twitter. Wo findet man dich da?
Man findet mich auf Twitter unter dem Handle @JohnFerrari. Wie es vielleicht jetzt schon bekannt sein sollte langsam, anstelle eines J's ist ein Y vorne.
Yay. Und mich findet man unter Awesome Arndt bei Twitter. Wir planen auch noch weitere Filmpodcasts mindestens. Wir verraten wieder nicht, was es noch geben wird. Deswegen lasst euch mal überraschen.
Beim nächsten Mal, so viel soll ich vielleicht verraten, ist mal wieder eine andere Stimme mit dabei.
Oh, stimmt, ja, auf jeden Fall. Genau, also freut euch schon mal drauf und bis dann.
Tschüss.
Ciao. Stonebanks!